Das Thema ist ja Pimp My Life. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich kann zwar gut Englisch, aber ich weiß es trotzdem nicht. Also falls jemand, gerade von den Älteren von euch, nicht weiß, was das heißt, tröste dich, ich weiß es auch nicht. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, aber es ist schon interessant, gell, dass man alles auf Englisch heute macht, auch in Deutschland und Österreich. Ich glaube, wir müssen wieder zurück zum Deutschen. Mir kann keiner genau erklären, was das heißt. Ich habe ihn Eckhardt gefragt, er weiß es auch nicht. Aber man nennt es halt mal so, ist ja egal. Ich glaube, ein bisschen was hat zu tun, so besser machen oder erneuern, so wie dieses Moped, wenn man das so auffrisiert oder aufmotzt, wie die Jüngeren sagen, dann soll es halt sowas werden, aber das funktioniert auch nicht, gell? Ist egal. Ich möchte trotzdem, es heißt wahrscheinlich so viel wie erneuern oder verbessern, besser machen oder neu machen. Und ich möchte heute Vormittag eher darüber reden, was es heißt, neu zu werden, etwas Neues zu machen. Und da ist mir ein Wort gekommen, das heißt Gnade. Ich habe vor Jahren ein Buch gelesen von Mike Iaconelli. Und da hat ein Buch geschrieben, das heißt, Gnade ist nicht nur ein Wort. Ein sehr gutes Buch übrigens, kann ich nur empfehlen. Und da schrieb er in der ersten Seite von einem Freund. Ein Freund von ihm, eine Frau kam zu ihm und er hat Folgendes geschrieben. Eine Prostituierte kam in einem erbärmlichen Zustand zu mir. Sie hatte keine Wohnung. Sie war krank und außerstande, ihre zweijährige Tochter durchzubringen. Und unter Weinen erzählte sie mir, sie hätte ihre Tochter, die zweijährige, Männern mit abartigen sexuellen Praktiken angeboten. In einer Stunde verdient diese Zweijährige durch die Prostitution mehr, als sie selbst in einer ganzen Nacht anschaffen kann. Sie müsse das tun, erklärte sie, weil sie sonst kein Geld für Drogen hätte. Ich ertrug es kaum, diese Geschichte anzuhören. Dann fragte ich sie, ob sie je daran gedacht habe, in der Kirche um Hilfe zu bitten. Und ich werde nie den Ausdruck von purem Schock vergessen, der über ihr Gesicht kam. Kirche, rief sie, was soll ich denn da tun? Ich fühle mich sowieso schon schlecht genug. In der Kirche würde ich mich nur noch schlechter fühlen. So und ähnlich fühlen nicht wenige Menschen über Kirche, speziell Menschen aus Randgruppen. Das Erstaunliche dabei ist aber, dass Frauen wie diese Prostituierte, wenn man die Evangelien liest, zu Jesus hingelaufen sind, nicht von ihm weggelaufen, sondern sie fühlten sich zu Jesus hingezogen. Und die Frage ist, warum hat die Kirche heute diese Anziehungskraft für solche Menschen verloren? Ich habe gerade vor kurzem, letzte Woche, ein Buch gelesen von Eugene Peterson, einer meiner Lieblingstheologen. Das Buch heißt Running with Horses und er schreibt die Geschichte von Willy Ossa, ein deutscher Mann, hat dann in Amerika sich niedergelassen, war ein Maler und abends hat er als Kirchendiener sein Geld verdient. Die zwei wurden Freunde und dieser Willy Ossa, der redete gerne über Religion, aber er hasste die Kirche. Aus dem Grund, er hat den Zweiten Weltkrieg mitgemacht und gesehen, wie Christen auch hier in Deutschland, Österreich, mitgezogen haben mit den Nazis, zum Teil sogar unterstützt haben. Und er sagte deshalb, alle Christen sind Heuchler. Er wurde aber Freund mit Eugene Peterson, einem Pfarrer. Er war die einzige Ausnahme, der kein Heuchler war in seinen Augen. Und er bot ihm an, weil er Maler war, ein Porträt von ihm zu malen. Und so Eugene ging einmal die Woche oder zweimal die Woche, eine halbe Stunde hat sich hingesetzt und er malte ein Porträt von ihm. Er hat ihm aber nie erlaubt, das Porträt anzusehen. Und als das Porträt fast fertig war, kam die Frau des Malers von Willy Ossa sah den Eugene Peterson und sah das Porträt und dann hat sie geschrien auf Deutsch, sie redeten beide Deutsch, obwohl sie in Amerika lebten, hat sie geschrieben, das ist krank, der sieht ja aus wie eine Leiche. Und dann sagte der Willi Osser, das ist nicht krank, das ist ein Mensch ohne Gnade. Und er sagte zu ihm, wenn du Pfarrer bleibst, dann wirst du in 20 Jahren so aussehen. Weil er hatte nur ein negatives Bild von Christen. Und Eugene Peterson hat gesagt, er hat sich dieses Bild aufbehalten, leidenschaftslos, kalt. Und manchmal nimmt er das Bild aus dem Schrank und schaut in den Spiegel und vergleicht es. Ob er die Gnade verloren hat, die in Christus ist. Im Johannes 1 lesen wir einen Vers, der sagt, Johannes über Jesus, aus seiner Fülle haben wir empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Und es ist die Gnade, die Christen eigentlich unterscheiden sollte von allen anderen Menschen auf dieser Welt. Gordon MacDonald hat gesagt, die Welt kann fast alles so gut wie die Kirche oder sogar besser. Man muss nicht Christ sein, um Häuser zu bauen, Hungernde zu speisen oder Kranke zu heilen. Es gibt nur eins, was die Welt nicht kann. Sie kann keine Gnade anbieten. Und Mike Iaconelli hat geschrieben, was mich immer getrieben hat, war die Suche nach Gnade. Eine Zeit lang lehnte ich die Kirche ab, weil ich dort zu wenig Gnade erlebte. Ich kehrte zur Kirche zurück, weil ich nirgendwo sonst Gnade gefunden habe. Wenn man über Gnade nachdenkt, ist eigentlich ein Skandal. Wisst ihr, das Wort Gnade ist so ein Wort, das nehmen wir ab und zu mal in den Mund. Christen öfter als andere. Aber was bedeutet es genau? Und ich glaube, die wenigsten, mir war es nicht bewusst, wie radikal Gnade ist. Wenn man die Bibel mal genau liest und wenn man Christus so kennenlernt, wie er sich offenbart hat. Seht ihr, das Problem mit der Gnade ist weder logisch, sie ist nicht logisch, sie ist auch nicht vernünftig. Und das Schlimmste, sie ist nicht gerecht. Darum ist Gnade ein solcher Skandal. Sie ist ungerecht. Das hat die gerechten Juden damals schon geärgert. Und sie ist unlogisch. Das hat die intellektuellen Griechen auch damals schon geärgert. Und Gott handelt, wie ich euch zeigen werde, nicht immer vernünftig und schon gar nicht logisch. Die kann ruhig ein bisschen spielen. Das macht überhaupt nichts da. Wie heißt sie die? Wie heißt du? Hi. Im Neuen Testament, da lesen wir viele Geschichten, die Jesus erzählt, Gleichnisse, um den Charakter seines himmlischen Vaters zu beschreiben, um den Charakter Gottes zu beschreiben. Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, das verlorene Schaf. Das kennen die meisten, auch wenn man nicht unbedingt in die Kirche geht. Im Lukas 15, ich lese euch ein paar Verse vor. Es nahten sich aber zu ihm, zu Jesus, alle Zöllner und Sünder. Übrigens, die Zöllner waren so wilde Sünder, die zählten gar nicht mehr unter Sünder. Das waren die brutalsten Sünder. Zöllner und Sünder sind immer extra aufgeführt. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das waren die Religiösen. Die murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und der isst sogar mit diesen Sündern und den Zöllnern. Ah, Wahnsinn. Und dann sprach Jesus zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihm verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern, dann geht er nach Hause, feiert eine Party und so weiter. Und dann schreibt er, so wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte. Wisst ihr, das ist eine Geschichte, die ist ja ganz nett. Aber Freunde, sie ist total unlogisch. Wir bei uns, wir haben ja Schafbauern. Ich komme ja vom Land, vom Berg da haben wir so Bergschafe. Und wir haben zwar keine Hirten mehr, die immer dabei sind, die gibt es noch in anderen Ländern, haben wir zwar auch wieder, das kommt wieder neu jetzt, wir haben jetzt einen Hirten, die passen auf 700 Schafe auf, da auf einem Berg, ist ganz nett. Aber wisst ihr, wenn da ein blödes Schaf davonläuft und irgendwo jedes Sommer stürzen ein paar ab in die Berge da, ein paar so Schafe, sind nicht sehr intelligente Viecher. Wenn da ein Schaf davonläuft, wisst ihr, was die Hirten machen, wenn sie halbwegs intelligent sind? Sie bleiben bei den 500 zurück. Und kümmern sich nicht um das eine Blöde. Weil, wenn sie das um das eine Blöde nachgehen, dann gehen die 500 vielleicht auch noch verloren. Logisch und vernünftig ist, bei den 500 zu bleiben. Wisst ihr, was Jesus sagt? Wisst ihr, wie mein Vater ist? Wenn eins verloren geht, geht er dem so lange nach. Und wisst ihr, wie lange Gott einen Menschen findet, der verloren ist? Bis er ihn gefunden hat. So lange geht er dir nach. Das ist Gnade. Ist nicht vernünftig, aber das ist Gnade. Da gibt es noch eine andere Geschichte von der Maria. Die Maria, die kam einmal mit einem Nardenöl. Das ist, kann man sagen, so das teuerste Parfüm, das es gibt. Der Preis von diesem Parfüm ist ein Jahresgehalt. Also wenn du mal deine Frau mal so ein Parfüm kaufst, weiß auch nicht. Ich würde es nicht tun, aber ist ja egal. Und sie nahm dieses, was ein Jahresgehalt ist, ist ja nicht so wenig Geld, und schüttete das über die Füße Jesu. Und der Kassier von dem Verein, das war der Judas, der hat sich aufgeregt. Hat gesagt, das ist ja Wahnsinn. Wenn wir dieses Parfüm verkauft hätten, wir könnten Arme helfen, wir könnten Kranken helfen. Die verschüttet es auf die Füße. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Super gemacht, Maria. Wir werden immer daran erinnert werden. Das ist Gnade. Ist nicht vernünftig. Ist nicht logisch. Da gibt es eine andere Geschichte. In Matthäus 20, da ist die Geschichte vom Weinberg und der, ich nenne ihn den ungerechten Bauern. Da ist ein Bauer, der kommt um 6 Uhr früh auf den Marktplatz, da ist er vorne draußen, müsst ihr euch vorstellen. Und da sind ein paar, die keine Arbeit haben, die nimmt er mit und sagt, ich gebe euch einen Denar, wenn ihr in der Ernte arbeitet, den ganzen Tag. Und da fahren einige mit, aber er hat zu wenig. Um 9 Uhr Vormittag kommt er nochmal, nimmt wieder welche mit, 12 Uhr kommt er nochmal, nimmt wieder welche mit, um 3 Uhr Nachmittag kommt er nochmal und um 5 Uhr kommt er nochmal, da stehen noch ein paar herum, sind ein bisschen später aufgestanden, nimmt die auch wieder mit, um 6 Uhr ist der Tag vorbei und um 6 Uhr abends bezahlt er alle. Und wisst ihr, was das Wahnsinnige ist? Die um 5 Uhr gekommen sind, die kommen als Ersten dran und die bekommen genau gleich viel Geld wie der um 6 Uhr morgens kam. Und wisst ihr, was wir da lesen in diesem Gleichnis? Die haben sich aufgeregt. Freunde, das hätte ich mich auch. Sowas ist ungerecht. Das ist der Wahnsinn, wenn der eine, der 12 Stunden arbeitet, in der prallen Sonne, Israel ist es heiß, ich war gerade unten, jetzt im September 2 Wochen, extrem heiß, und der kriegt gleich viel wie der eine Stunde gearbeitet hat. Da würde ich mich auch aufregen. Vor 2 Jahren, war der El Gore in Wien. Der hat eine Stunde gesprochen, wisst ihr, was er dafür bekommen hat? 180.000 Euro. Wenn ich heute nur den 10. Teil davon bekomme, bin ich vollkommen zufrieden. Mehr brauche ich gar nicht. Sowas ist, und ich sage euch was, so gut wie sich der El Gore vorbereitet habe, habe ich mich auch vorbereitet. Da wette ich was. Das ist ungerecht, sowas. Kann man sich aufregen. Aber Freunde, so ist Gnade. Gnade ist nicht gerecht. Da gibt es noch eine andere Geschichte, wahrscheinlich die bekannteste Geschichte aus der ganzen Bibel, vom Neuen Testament. Sie heißt der verlorene Sohn, aber ich nenne sie den ungerechten Vater. Im Kapitel 15 von Lukas Evangelium ist die Geschichte aufgezählt. Da ist ein Bauer, bei euch gibt es ja kaum mehr Bauern, habe ich gehört. Einen gibt es noch irgendwo da oben. Und wenn ich nicht Prediger wäre, wäre ich Bauer, ist mein Lieblingsberuf. Aber da ist ein Bauer, der hat zwei Söhne. Der eine arbeitet brav am elterlichen Hof zu Hause. Der andere holt sich sein Erbe, bevor der Vater überhaupt gestorben ist. Das ist sowieso eine Frechheit. Und wisst ihr, was die größte Wunde ist? Der Vater gibt es ihm. Er gibt ihm das Erbe, bevor er gestorben ist. Der junge Sohn, dann der Jüngere, der haut ab und er verprasst das ganze Geld innerhalb von Monaten oder Jahren, keine Ahnung, steht nicht drinnen. Aber dann kommt eine Finanzkrise in das Land und er hat nichts mehr zu essen. Und es geht ihm so dreckig, diesen jüngeren Sohn in der Ferne. Er muss da Schweine füttern, für Juden besonders eine Demütigung. Und er erinnert sich, mein Vater hat Angestellte, er könnte mich ja anstellen. Und so geht er reumütig zum Vater zurück. Und dann kommt er zurück und dann lesen wir im Lukas Kapitel 15 und Vers 20. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater, der wurde innerlich bewegt, lief hinaus, fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt das beste Gewand, zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand, Sandalen an seine Füße, bringt das gemästete Kalb, schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren, ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber das Problem war, der ältere Bruder hat am Feld gearbeitet, brav. Und der gehört, da ist ein Fest. Und da kommt er und fragt den Knecht und sagt, ja, der Holodre da, dein jüngerer Bruder, der ist zurückgekommen, dein Vater ist ganz aufgeregt, hat er festgemacht für den. Und der ältere Bruder ist zornig und sagt, ich arbeite Jahr für Jahr auf den Hof meines Vaters. Mir hat er nie ein Kalb geschlachtet. Jetzt kommt dieser zurück, der alles verprasst hat und der schlachtet ein Kalb und die feiern ein Fest. Das ist doch total ungerecht, finde ich auch. Wisst ihr, was wir von all diesen Geschichten lernen? Und das ist der ganze Punkt, und das ist so wichtig zu verstehen. Gnade hat nichts mit Verdienst oder Belohnung zu tun. Du kannst dir Gnade nicht erwerben. Nicht mit Arbeit, nicht mit brav, gut oder tüchtig sein. Gnade ist ein Geschenk von Gott. Völlig unabhängig von dem, wer du bist und was du tust. Du kannst Gnade nur empfangen. Ob als gewissenhafter und braver Familienvater oder als jemand, der pornosüchtig, homosexuell ist, der betrogen und Menschen ausgenutzt hat, völlig egal. Du kannst nur empfangen, egal ob als treue Ehefrau und Mutter oder als Prostituierte. Vor dem Kreuz stehen wir alle auf ebenem Boden. Das Kreuz ist der große Gleichmacher. Und als Empfänger der Gnade stehen wir letztlich alle gleich da. Und wisst ihr was, Freunde? Das irritiert uns. Das irritiert uns. Darum haben wir so ein Problem mit Gnade. Früher habe ich ungefähr so gedacht, ich habe mich ja bereits als 15-Jähriger entschieden, mit Christus zu leben oder er sich mit mir. In der evangelischen Kirche, wo ich aufgewachsen bin, am Land, ganze alte, konservative, aber eine gute Gemeinde. Wir hatten einen guten Jugendleiter, der uns von Jesus erzählt hat. Und ich habe aber dann festgestellt, dass als 18-Jähriger das Christenleben ist ganz schön schwer. Das schaffe ich sowieso nie. Da, was in der Bibel steht, da meine Feinde lieben, und das schaffe ich sowieso nie. Die Nachbarn soll ich alle lieben. Ich habe gedacht, wenn es mir ein paar neue gibt, probiere es. Aber mit dir schaffe ich das nie. Und ich habe mir gedacht, ich bin einfach nicht geeignet für das christliche Leben. Und habe mich auch dann zurückgezogen, bin da in die Kirche, bin ich nicht mehr gegangen, in Jugendkreis auch nicht mehr, Gebetskreis auch nicht mehr. Und eigentlich so gelebt wie alle anderen halt, ganz normal, ein bisschen wilder vielleicht noch. Und ich kann mich erinnern, aber ich wusste immer noch, dass Jesus da ist, komischerweise. Irgendwie war das fast so, wie wenn Gott mir auf die Schulter klopft und sagt, Hans-Peter, ich bin immer noch da. Und ich sage, ja, ich weiß, aber du interessierst mich nicht. Aber ich habe mir manchmal gedacht, wenn ich jetzt sterbe, das wäre ungünstig. Ich glaube, ich würde nicht in den Himmel kommen. Wisst ihr, warum ich so gedacht habe? Weil ich geglaubt habe, ich kann mir den Himmel irgendwie verdienen, wenn ich ein bisschen besser wäre. Heute ist es genau umgekehrt. Letzten Winter war das, glaube ich, meine Frau und ich gehen öfter in so Bars oder da haben wir uns auch kennengelernt. Ich war Barkeeper, so halt hinter der Bar, und sie war mein Kunde da. Und da gehen wir manchmal hin, weil da trifft man die Leute, die man in der Kirche nie trifft. Und sie sind auch ganz nett dann, wenn sie ein paar Bier getrunken haben, dann sind sie auch ehrlich. Und da hat eine Frau zu mir gesagt, da hat sie schon ein paar Bier auch gehabt, und er hat ein relativ wildes Leben hinter sich. Aber sie hat zu mir gesagt, du bist ja so viel besser als ich. Da habe ich gesagt, wieso sagst du sowas? Ich bin überhaupt nicht besser als du. Wir sind alle im selben Boot. Da habe ich gesagt, alles, was wir brauchen, ist Gnade. Dann hat sie gesagt, ja, wir sind nicht alle gleich. Da habe ich gesagt, ja, wir sind alle gleich vor Gott. Dann hat sie gesagt, was will der von mir? Dann habe ich gesagt, nur dein Leben. Dann hat sie gesagt, das kann man heim, ist ja nichts wert. Aber wisst ihr, warum sagt jemand zu mir, du bist so viel besser als ich? Wisst ihr warum? Weil wenn sie ihr Leben mit meinem vergleicht, stellt sie fest, ich bin jetzt schon 22 Jahre verheiratet, treuer Ehemann über all die Jahre, 3 Kinder, die sind auch halbwegs normal. Ich schreibe Bücher über Gott und Jesus. Ich predige 200 Jahre am Tag in der ganzen Welt und zu Hause. 200 Jahre am Tag, ja genau. Das muss man zusammenbringen, gell? Und darum glauben manche Menschen, wenn sich jemand den Himmel verdient, dann wär's doch ich, oder? Seht ihr, da ist etwas komplett falsch gelaufen. Das ist das total falsche Verständnis oder das Nichtverständnis von Gnade. Das ist der Punkt, wo wir noch überhaupt nicht verstanden haben, was Gnade bedeutet. Gott bezahlt keinen Lohn, ich kann euch das versichern. Er teilt nur Geschenke aus. Du kannst von Gott nur Geschenke empfangen, völlig egal, wo du stehst. Himmel kannst du dir nicht mit guten Leistungen und Werken verdienen. Das ist Religion. Die versucht dir das einzureden. Christus hat es nie gesagt. Im Römer Kapitel 6, Vers 23 sagt der Paulus, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Sünde bezahlt dir einen Lohn, das ist der Tod. Das Geschenk Gottes aber ist ewiges Leben in Jesus Christus. Das ist ein Geschenk, die Gnadengabe. Denn seht ihr, für den gerechten Lohn ist die Sünde zuständig. Aber für das unverdiente Geschenk ist Jesus Christus zuständig. Wenn du den Unterschied erkennst zwischen Lohn und Geschenk, dann erkennst du auch den Unterschied zwischen Religion und einer Christusbeziehung. Für Religion übrigens konnte ich mich noch nie begeistern. Mit Religion habe ich nicht viel am Hut. Weil Religion hat Menschen seit jeher immer nur unterdrückt und ausgebeutet und tut es nach wie vor. Marx hat mal gesagt, Religion ist Opium für das Volk, und da gebe ich ihm recht. Denn wisst ihr, in der Religion geht es immer um Leistung und um Lohn. In der Religion wird genau gerechnet und dann wird abgerechnet. Religion belohnt Leistung. Gott schenkt Gnade. Ich habe noch da Notizen hier, aber das war vor 2 Jahren oder so. irgendwo in der Pfalz habe ich da gepredigt. Und da kamen zwei Moslems, ganz liebe Jungs waren das, so Mitte 20, kamen zu meinen Vorträgen, die haben sich einladen lassen. Und am Ende des Vortrages haben sie eine Stunde Fragen an mich gehabt, aber ihre wichtigste Frage war, sie wollten wissen, ob sie auch die Sünde ihres Vaters erben, ihres leiblichen Vaters. Zuerst habe ich nicht genau verstanden, warum es ihnen so ernst ist, aber ich habe es dann kapiert mit der Zeit. Weil nämlich es so ist, wenn sie die Sünde ihres Vaters auch noch erben, dann ist das Sündenkonto ganz schön hoch belastet. Und das können sie mit guten Taten kaum mehr aufwiegen. Und das ist ein Problem. Denn in der Religion geht es immer um Leistung und um Lohn. Gott und sein Sohn haben keine Religion gestiftet. Denn in der Religion kannst du dir was verdienen. Vor Gott kannst du dir nichts verdienen. Weil Gott ist nicht gerecht in diesem Sinne. Das ist er zwar, ich komme gleich drauf. Aber dir gegenüber ist er gnädig. Martin Buber hat mal gesagt, Religionsphilosoph, Jude, hat gesagt, nichts verdeckt Gottes Angesicht so wie Religion. Manche sagen jetzt, ja, aber Hans-Peter, Gott ist doch heilig. Ja, das ist er, stimmt. Ja, Gott ist doch gerecht. Ja, das stimmt. Ja, Gott verurteilt doch Sünde. Ja, das stimmt. Die hat er verurteilt am Kreuz von Golgatha. Seht ihr, der Einwand, der oft kommt, ja, aber Gott ist ja ein gerechter, ein heiliger Gott. Das stimmt. Und darum gibt es, wie Bonhoeffer gesagt hat, keine billige Gnade. Denn die Gnade, die Gott schenkt, hat ihm alles gekostet. Alles, nämlich seinen Sohn. Und übrigens, seinen Sohn zu geben, ist viel mehr als dich selbst zu geben. Das weißt du erst, wenn du Vater bist. Aber seit Jesus diesen Gott der Vater den Preis bezahlt hat in seinem Sohn, kann er uns nun vergeben. Eine Geschichte hat mir geholfen, das zu verstehen. Vielleicht hat jemand von euch den Film gesehen, Der letzte Kaiser. Der letzte Kaiser von China. Guter Film. Keine Ahnung, ob der jetzt ganz genau, er ist geschichtlich zwar, aber ob alles stimmt, weiß ich nicht, aber ist egal. Es geht jetzt nur mal um den Punkt, den ich machen will. Das war der letzte Kaiser von China. Und als der Kaiser und auch seine Söhne wurden ja als Gottheiten angesehen. Und da in diesem Film, der letzte, das war dann ein dreijähriger Junge oder was, der wurde zum Kaiser gekrönt, weil du durch die Blut, durch die wenn du Nachkomme warst, wurdest du Kaiser. Und diesem kleinen Jungen standen 1000 Eunuchen zur Verfügung. Er lebte in einer Märchenwelt. Und als er dann so, da war er vielleicht 10 Jahre alt oder so, schätze ich mal in diesem Film, dann kam sein Bruder, der außen lebte, kam ihn zu besuchen in den Palast. Dann hat sein Bruder den Kaiser gefragt, der wurde immer getragen, der Bruder musste nebenher laufen, hat ihn gefragt, Kaiser, wenn du ungehorsam bist, wirst du dann auch bestraft, wenn du böse bist? Und dann hat der Kaiser geantwortet, ja, wenn ich böse bin, dann wird einer meiner Diener dafür verprügelt. Denn Bosheit muss bestraft werden. Das heißt, wenn der Meister böse war, dann wurde der Diener verprügelt. Und wisst ihr, was faszinierend ist? Gott hat diesen Brauch umgedreht. Wenn der Diener böse ist, dann wird der Meister verprügelt. Er wurde am Kreuz für uns verprügelt. Das ist der Lohn der Sünde, das ist der Tod. Den hat er getragen. Und darum kann er uns nun begnadigen. Das heißt, die Mathematik der Gnade funktioniert deshalb, weil Gott selbst den Preis bezahlt hat in seinem Sohn. Das heißt, Gnade ist ein Geschenk, das dem Geber alles kostet. und den Empfänger gar nichts. Da stehen wir alle gleich da. Wie weit reicht die Gnade Gottes? Im Epheser 2 ist ein schöner Vers, da steht, der überragende Reichtum seiner Gnade. Der Reichtum der Gnade ist überragend. Und ich glaube, worüber wir uns wundern werden in den kommenden Zeitaltern, ist nicht so sehr die Allmacht oder die Weisheit Gottes, sondern die Gnade und die Liebe Gottes. Philipp Jensi hat diesen Satz geprägt, er hat gesagt, es gibt nichts, was du tun könntest, damit Gott dich mehr liebt. Und es gibt nichts, was du tun könntest, dass Gott dich nicht mehr liebt. Wenn du alles vergisst, bitte merk dir das. Du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt. Und du kannst nichts tun, dass Gott dich nicht mehr liebt. Frage ist, stimmt das wirklich? Was, wenn ich jemanden umbringe? Auch dann liebt Gott dich. Was, wenn ich die Ehe gebrochen habe? Auch dann liebt Gott dich. Was, wenn ich bestohlen, gelogen, in Pornografie drinnen bin? Auch dann liebt Gott dich wie jeher. Ich war jetzt, im Juni hatte ich das Vorrecht, ich war 2 Monate in der Mongolei. Und habe in 3 Gefängnissen gepredigt, an ungefähr 1000 Gefangene, Hälfte von denen Mördern. Es war wunderbar. Diesen Menschen zu sagen, was sie gemacht haben, ist ein großer Blödsinn. Aber sie sind wertvolle Menschen, die Gott genauso liebt wie mich oder jeden anderen in dieser Welt. Eine wunderbare Wahrheit, wo man den Menschen da begegnet, wo er ist. Und bitte, das muss sich einbrennen in uns. Jesus ist ein Freund der Sünder. Jesus begegnet nur einer Art von Menschen, nämlich Sündern. Und da gehöre ich dazu. Und du übrigens auch. Die Frage ist jetzt, was bewirkt Gnade oder wozu braucht man Gnade? Und da möchte ich noch kurz das erwähnen. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Das Leben besteht ja im Prinzip nur aus einer Sache. Ich bin jetzt 47. Der Vorteil, wenn man ein bisschen älter ist, man hat mehr Lebenserfahrung. Man ist nicht unbedingt klüger, das glaube ich nicht unbedingt, aber man hat Lebenserfahrung. Diesen Vorteil hat man als Älterer, den ein Jüngerer nicht hat. Und was ich gelernt habe in diesen Jahren ist, Leben besteht nur aus einer Sache, nämlich aus Beziehungen. Alles andere vergeht. Natürlich muss man arbeiten, natürlich schaut man auf eine Menge Dinge. Aber letztlich die Essenz des Lebens ist Beziehung. Und zwar unsere vertikale Beziehung zu Gott, nenne ich sie, und die horizontale Beziehungen zu anderen Menschen. Das heißt, wenn ein Mensch keine Beziehung zu Gott hat und keine liebenden Beziehung zu anderen Menschen, dann ist dieser Mensch lebendig tot. Er existiert zwar wie ein Säugetier, aber er ist lebendig tot. Weil es ist die Beziehung, die eigentlich das Leben ausmacht. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Daher, das Tragischste, das uns Menschen passieren kann in diesem Leben, ist nicht, wenn dein Haus abbrennt. Auch nicht, wenn du deinen Job verlierst oder deine Gesundheit gefährdet ist. Das Tragischste im Leben, das dir passieren kann, ist, wenn eine Beziehung zerbricht. Das sind die tiefsten Wunden. Und eine Beziehung zerbricht immer aus 2 Gründen. Entweder durch Tod oder durch Sünde. Darum ist Ehestreit und Scheidung so fatal, weil eine Beziehung zerbricht. Und glaubt ja nicht dieses Märchen, man scheidet sich und fängt neu an. Man beginnt nicht neu. Man beginnt etwas zerrissen. Gott sei Dank gibt es Neubeginn, keine Frage. Aber es hinterlässt Spuren, tiefe Spuren. Darum ist ein Bruderstreit, der oft bis ans Lebensende geht, so fatal und bestimmt dein Verhalten jeden Tag. Darum ist, wenn ein Kind stirbt, so fatal, weil der Tod eine Beziehung wegnimmt. Und am Anfang der Menschheitsgeschichte, lesen wir in der Bibel, ist eine Beziehung zerbrochen. Nämlich die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist gebrochen und das ist der Tod. Der Tod ist nichts anderes als das Ende einer Beziehung, weil Leben besteht aus Beziehung. Darum sagte Gott zu Adam, bist frei von allen Bäumen zu essen. Aber von diesem Baum ist nicht die Erkenntnis der Guten und des Bösen. Wenn du davon isst, wirst du des Todes sterben. Das heißt, unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Eltern, Adam und Eva haben die geheißen, die hatten eine intakte Beziehung zu Gott. Aber Adam und Eva waren Rebellen. Und sie gingen aus dem Haus des Vaters hinaus und sie haben sich, ich nehme das Wort, sie haben sich abgenabelt von Gott. Die Nabelschnur, die Verbindung zu ihrem geistlichen Vater, die ist zerbrochen. Die Beziehung ist zerbrochen und Gott sagt, wenn das geschieht, dann bist du tot. Denn ohne Beziehung gibt es kein Leben, ohne Beziehung zu mir. Darum sagt Jesus, wer an mich glaubt, der hat Leben. Der hat wieder eine Beziehung. Das ist ja das ganze Evangelium, darum geht es ja. Und diese Beziehung, die zerbrach, das nennt die Bibel Sünde. Und jetzt wissen wir, warum wir Gnade brauchen. Weil für Gott war dieser Zustand dieser Trennung unerträglich. Denn Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihm in Beziehung zu stehen. Das war jetzt gebrochen. Und darum hat Gott seinen Sohn gesandt, damit er diese Beziehung wieder heilen kann. Und das ist Evangelium. Und die Gnade Gottes schafft eine neue Beziehung. Das ist ja auch unter Menschen so. Wenn dir jemand zum Beispiel Unrecht getan hat und du sprichst dann ein halbes Jahr nicht mit diesem Menschen, das kennen wir alle, mehr oder weniger. Wann beginnst du wieder mit diesem Menschen normal zu reden, wenn Vergebung stattgefunden hat? Entweder du gehst zu ihm und sagst, es tut mir leid, vergib mir. Oder er kommt zu dir und sagt, es tut mir leid, vergib mir. Ab diesem Zeitpunkt ist wieder Beziehung. Und so ist es zwischen Gott und Mensch. Von dem Zeitpunkt an, wo Vergebung ist, ist die Beziehung wieder da. Und das ist Evangelium. Darum geht es im Christenleben. Und seht ihr, wir reden zwar von Beziehung, aber wir leben oft nicht in Beziehung. Auch Christen, sie reden von einer Beziehung mit Gott, aber wisst ihr, was sie leben, ist Religion. Sie leben Religion, sie strengen sich an, ein guter Christ zu sein und fühlen sich dauernd, dass sie sowieso nicht gut genug sind. Und dann glauben sie, sie sind schlechte Christen und Gott mag sie nicht. Übrigens, die meisten Christen glauben, dass Gott sie liebt, aber nur wenige glauben, dass Gott sie auch gerne hat. Das ist ein Unterschied. Ich darf dir etwas sagen, Gott liebt dich nicht, nur Gott hat dich gerne. Er hat seinen Sohn gegeben. Und wisst ihr, was Gnade in meinem Leben bewirkt hat? Damit möchte ich schließen. Gnade hat in meinem Leben Folgendes bewirkt. Als ich verstanden habe, dass Gott mich einfach gern hat und mir Gnade schenkt, so wie ich bin, habe ich angefangen, Gott zu lieben. Ich habe mir gedacht, mit diesem Gott will ich leben. In seiner Nähe möchte ich sein. Nicht aus Pflicht. Nicht, weil die Religion es mir sagt. Sondern, weil ich überwältigt bin von so einer Gnade und Liebe. Ich habe auch begonnen, als ich Gnade begann zu verstehen, ich habe begonnen, andere Menschen mehr zu lieben. Menschen, die ganz anders sind wie ich, die einen anderen Glauben haben, die anders denken wie ich. Ich habe begonnen, die gerne zu haben, weil ich weiß, die Gnade Gottes gilt diesen Menschen genauso wie mir. Völlig egal, was er glaubt, was er lebt. Und ich habe begonnen, mich selbst anzunehmen und zu lieben. Weil ich weiß, Gott hat mich angenommen und liebt mich. Ich muss mich nicht dauernd selbst drunter machen. Nicht, weil ich so gut wäre, ich bin es nicht. Aber ich bin begnadigt. Ich habe jemanden, der mich liebt. Und so treibt mich die Gnade Gottes zur Erfüllung des größten Gebots. Das größte Gebot, nicht das zweitgrößte. Das größte Gebot, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, ganzer Kraft und deinen Nächsten so wie dich selbst. Das bewirkt die Gnade. Nicht aus Pflichtgefühl, nicht aus religiöser Pflichterfüllung, sondern weil ich begnadigt bin. Und das ist dieses Leben in Freiheit. Und Freunde, diese Freiheit gebe ich nie mehr her. Die beschütze ich. Ich will ein freier Mensch bleiben. Wisst ihr, für Religion würde ich nicht hier stehen. Ich würde meine Energie und Zeit nicht dafür investieren. Der Grund, warum ich heute hier stehe, ist, weil ich als jemand dastehe, der die Gnade und die Liebe Gottes in keiner Weise verdient hat, aber ich habe sie empfangen. Ich bin ein Beschenkter. Ich habe sie angenommen als ein Geschenk. Und darüber kann ich nicht schweigen. Und ich wünsche mir, dass heute keiner diesen Raum verlässt, ohne diese Gnade kennenzulernen. Denn die einzige Voraussetzung, damit du diese Gnade persönlich erfährst, ist, dass du dieses Geschenk ganz einfach annimmst. Keine Leistung, keine religiösen Übungen, nur die Hände ausstrecken und sagen, Herr, ich möchte diese Gnade empfangen. Es gibt übrigens zwei Tage in deinem Leben, das sind die zwei wichtigsten Tage deines Lebens. Der eine Tag, der extrem wichtig ist, ist der Tag, an dem du geboren wurdest. Ohne den gibt es dich nicht. Der ist extrem wichtig. Und der zweitwichtigste Tag ist der, an dem du erkennst, wozu du geboren bist. Da, wo du Gnade empfängst. Wo du Christus aufnimmst als deinen Herrn und sagst, Herr, ich bin, wie ich bin, aber ich möchte Gnade empfangen. Und dann wirst du lernen, was es heißt, in dieser Gnade zu leben. Das ist eine wunderbare Wahrheit. Darum hat Hermann von Betzel einmal gesagt, die Gnade ist unerschöpflich in ihrer Vergebungskraft, aber sie hat ihre Sekunde. Und so ist es auch heute. Die Gnade währt immer, aber sie hat ihre Sekunde. Und für den einen oder anderen von euch ist diese Sekunde vielleicht heute. Wo du sagst, ja, ich bin vielleicht religiös oder auch nicht, aber ich kenne diese Gnade nicht. Ich möchte den Herrn kennenlernen. Und darum, bevor ich bete, es gibt da so Nägel, da sind zwei so Schachteln da, vorne da, vor dem der Harley da. Und da sind so Nägel drinnen und die haben sie hergerichtet. Wenn jemand sagt, ich möchte heute beginnen, in dieser Gnade zu leben, dann nimm dir einen Nagel, kannst ihn mit nach Hause nehmen und nagel ihn zu Hause irgendwo rein. Falls du noch unter 18 bist, frag zuerst die Eltern, wo du ihn reinnagelst. Einfach als Erinnerung daran zu sagen, ich habe eine feste Sache gemacht oder Nägel mit Köpfen gemacht. Ich habe mich auf diese Gnade eingelassen. Was beinhaltet das, wenn man das tut? Es ist ganz einfach, es ist nicht schwierig. Man kommt vor Gott und sagt, ich habe es als 15-Jähriger gemacht. Man kommt vor Gott und sagt, Herr, ich kann mich selbst nicht erlösen, ich brauche dich. Herr, ich kann mich selbst nicht zu dem machen, der ich sein möchte, ich brauche dich. Herr, vergib mir und komm in mein Leben. Schenk mir deine Gnade in dir selbst. Ist nicht kompliziert. Sei du mein Herr. Ich möchte mit dir leben, mit einem solchen Gott, der gnädig ist, weit über Gerechtigkeit, über Vernunft hinaus. Darum sagen wir, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Der Friede Gottes ist viel höher als Vernunft. Er ist gnädig. Und wenn das auch jemand tut, nimm dir einen Nagel. Du hast auch die Möglichkeit, es werden ein paar Mitarbeiter hier sein, die haben schon mal diesen Anfang gemacht. Die wissen von Gnade, ihr könnt die auch fragen, ihr könnt auch zu mir kommen, ich sitze auch da rum oder stehe irgendwo rum, ihr könnt gern zu mir kommen, darüber reden. Ich bin später dann draußen, das ist so ein Büchertisch, die Martine macht den für mich da, wo ich ein paar Bücher mit habe von mir. Da werde ich dann auch stehen, könnt gern dahin kommen. Und mach Nägel mit Köpfen, lass dieses Angebot nicht vorbeigehen. Und darum möchte ich jetzt noch beten zum Schluss. Lieber Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für die Möglichkeit, die du uns auch heute Morgen geschenkt hast, um auf dich zu schauen. Danke, Herr Jesus, dass deine Gnade so radikal ist und dass es völlig egal ist, wo wir zurzeit stehen, moralisch, in Bezug auf Glauben, beruflich oder sozial. Herr, wir können zu dir kommen, genau auf der Ebene, wo wir sind, und einfach Gnade empfangen. Herr, wir wissen es, du hast sie schon lange gegeben, aber vielleicht habe ich sie nie empfangen. So möchte ich heute als ein Empfänger dastehen und das Geschenk annehmen, das du in deinem Sohn Jesus Christus festgemacht hast, ein für alle Mal, für jetzt und für ewig, für dieses Leben und weit darüber hinaus. Und dafür danke ich dir. Vater, so bete ich für jene, zu denen du selbst jetzt redest, dass sie den Mut haben, sich auf dich einzulassen. Ein Angebot, das nur du machen kannst, sonst niemand. Herr, so legen wir dir diese Menschen hin und danken dir für die Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt und sich an dich wendet. Wo du dich mehr freust als über 99 Menschen, die glauben, dass sie diese Gnade nicht brauchen. So, Herr, danke für die Zeit zusammen. Danke für jeden Einzelnen hier und dass du jeden gleich gerne hast. Segne uns und mach uns zum Segen. Im Namen Jesu bete ich all diese Dinge. Amen.